Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Der Begriff allein brachte es schon auf den Punkt. Gastarbeiter. Doch die Idee, dass Menschen nur ein paar Jahre als Gäste hier arbeiten, war natürlich vollkommen realitätsfremd. Denn natürlich schlugen sie Wurzeln hier, kamen, um zu bleiben, dann, so wie diese türkische Familie in den 70er Jahren in Lüdenscheid. Doch angekommen, angenommen, fühlten sich viele türkische Mitbürgerinnen und Bürger auch nach Jahren nicht. Bei der Integration wurden viele Fehler gemacht. Auf beiden Seiten. Womöglich auch wegen mangelnder Akzeptanz hierzulande fühlen sich viele von ihnen daher der Türkei unter Präsident Erdogan verbundener als der deutschen Heimat. Was bei der aktuellen Eskalation zwischen beiden Ländern brisant ist. Außenminister Sigmar Gabriel stellte dem nun entgegen, ihr gehört zu uns. Eva Lodde.
Seine Suppe kann dieser Mann nicht mehr in Ruhe auslöffeln. Nach dem Interview mit uns wird er von einem Passanten in eine Diskussion verwickelt über die Islamisierung in Deutschland. Hitzige Gespräche im Berliner Stadtteil Wedding gerade an der Tagesordnung. Oft geht es auch um Präsident Erdogan und die Frage, wer überschreitet in der Türkei eigentlich eine Grenze?
Die Journalisten machen auch gesetzliche Straftaten und deswegen werden sie auch verhaftet. Also ich finde das richtig.
Streitthema Erdogan, die Spannung ist groß. Nicht jeder traut sich da noch mitzumischen.
Man hat natürlich Angst, hier auch ihr kritisch Meinung zu äußern jetzt. Ich muss selber sagen.
Das bekommt Özcan Mutlu zu spüren. Der türkischstämmige Abgeordnete der Grünen wurde bespuckt, weil er sich für Menschenrechte auch in der Türkei einsetzt. Trotzdem, reden, immer wieder reden, sei die einzige Option.
Direkte Kontakt, diese direkten Gespräche sind sehr, sehr wichtig, weil diese Menschen jahrzehntelang von der Politik, von der hiesigen Politik einfach ignoriert worden sind. Deshalb fällt es ja einem Herrn Erdogan so leicht, die Menschen in seine Fänge zu bekommen, weil er ihnen das Gefühl gibt, dass sie wichtig sind.
Er findet es deshalb gut, dass Außenminister Gabriel heute in der Bild-Zeitung auf Deutsch und auf Türkisch seine neue Außenpolitik gegenüber Ankara erklärt und Folgendes klar macht. Gleichgültig, wie schwierig die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind, bleibt für uns klar, Sie, die türkischstämmigen Menschen in Deutschland, gehören zu uns, ob mit oder ohne deutschen Pass. Der Bundespräsident unterstützt den schärferen Ton der Bundesregierung gegenüber der Türkei. Und kritisiert im ZDF-Sommerinterview Präsident Erdogan dafür, dass er das Land auf sich zuschneiden würde. Selbst die Reste der Opposition mundtot mache.
Das können wir nicht hinnehmen. Das ist auch eine Frage der Selbstachtung unseres Landes, finde ich, hier deutliche Haltsignale zu senden.
Haltsignale senden, das braucht es bei dieser Diskussion im Berliner Kiez glücklicherweise nicht. Sie endet ganz friedlich. Mit einem Handschlag.
100.000 Tonnen Diplomatie nennen die USA ihre Flugzeugträger gerne. Und tatsächlich kommt so ein schwimmender Koloss mit einer Menge schlagkräftiger Argumente daher. Heute sind ein paar davon dazugekommen, denn US-Präsident Trump stellte mit der USS Gerald Ford den modernsten Flugzeugträger der Welt in den Dienst. Das Schiff wurde lange vor seiner Amtszeit in Auftrag gegeben. Es unterstreicht aber Trumps Botschaft an die Welt, dass er die Stärke des US-Militärs ausbauen will. Es hätte also ein Paradetag für Trump werden können, wenn da nicht wieder neue Details über die Russland-Verstrickungen aufgetaucht wären. Verena Bünden.
Das hier ist ein Schiff der Superlative. Superlative, wie sie dem amerikanischen Präsidenten gefallen. Die USS Gerald R. Ford, modernster, größter, teuerster Flugzeugträger aller Zeiten. Präsident Trump ging heute an Bord, um das Kriegsschiff in Dienst zu stellen. Ein stählernes Symbol für Amerikas Anspruch in der Welt. Amerikanischer Stahl und amerikanische Hände haben eine 100.000 Tonnen schwere Botschaft an die Welt geschaffen. Amerikas Macht ist einzigartig und wir werden jeden Tag größer, besser und stärker. Die schwimmende Festung ist der 11. Flugzeugträger der USA. 2 weitere sind geplant. Das kostet. Mit rund 600 Milliarden Dollar im Jahr haben die USA den mit Abstand höchsten Wehretat weltweit. Nicht genug für Präsident Trump. Er hat eine historische Steigerung der Rüstungsausgaben versprochen, um weitere 10%. Um das zu finanzieren, will er zum Beispiel bei Außenpolitik, Entwicklungshilfe und Umwelt erheblich kürzen. Hochrangige Militärs und Experten warnen. Wir sollten in diesen Bereichen nicht kürzen. Der Finanzbedarf des Militärs ist zwar da, aber er steht in keinem Verhältnis zu dem Schaden, der entstehen würde, wenn man Diplomatie und Entwicklungshilfe um 30% kürzt. Das sehen auch manche im Kongress so. Trump nutzte die eindrucksvolle Kulisse für einen Appell an den Kongress, höheren Militärausgaben zuzustimmen. Sonnige Bilder können da helfen. Währenddessen wirft die Russland-Affäre schon wieder Schatten in Washington. Unter Druck Justizminister Jeff Sessions. Anders als von ihm behauptet, soll Sessions mit dem russischen Botschafter 2016 doch über wahlkampfrelevante Themen gesprochen haben. Das berichtet die Washington Post und bezieht sich auf vom US-Geheimdienst abgehörte Telefonate. Den Tipp bekam die Zeitung wieder einmal aus anonymen Quellen in Trumps Behörden. Präsident Trump forderte am Morgen via Twitter erbost, dieser illegale Geheimnisverrat muss aufhören. Sessions ließ über eine Justizsprecherin mitteilen, er bleibe bei seiner bisherigen Aussage. Es hätte ein sonniger Tag werden können für Präsident Trump auf dem stolzen Schiff. Stattdessen wohl eher Krisenmanagement bei Rückkehr ins Weiße Haus.
Im Irak ist ein vermisstes Mädchen aus Deutschland als mutmaßliche Anhängerin der Terrormiliz IS identifiziert worden. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers.
Wie die Dresdner Staatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich um eine 16-Jährige aus Sachsen. Die junge Frau werde von der deutschen Botschaft betreut. Sie war offenbar zum Islam konvertiert und im vergangenen Sommer in die Türkei gereist. Danach hatte sich ihre Spur verloren. Unklar ist laut Staatsanwaltschaft, ob sie zu den ausländischen IS-Kämpferinnen gehörte, die vor kurzem in Mosul festgenommen wurden. In Syrien gilt eine neue Waffenruhe für eine Region nahe der Hauptstadt Damaskus. Die Kämpfe in Ost-Ghouta seien seit dem Mittag eingestellt, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Das Abkommen sei unter ägyptischer Vermittlung erzielt worden und sehe auch Routen für Hilfskonvois vor. Die Region wird von den Rebellen kontrolliert. Der UN-Sicherheitsrat hat wegen der jüngsten Gewalteskalation zwischen Israel und den Palästinensern für Montag eine Dringlichkeitssitzung anberaumt. Dabei soll es um Auswege aus dem Streit über den Zugang zum Tempelberg gehen. Auch heute kam es wieder zu Zusammenstößen. Mehrere Palästinenser sind bereits ums Leben gekommen. Gestern hatte außerdem ein palästinensischer Attentäter 3 israelische Siedler mit einem Messer getötet. Im polnischen Parlament hat die umstrittene Justizreform der rechtskonservativen Regierung eine weitere Hürde genommen. Auch die zweite Kammer, der Senat, billigte das Vorhaben. Tausende Gegner gingen erneut auf die Straße, unter ihnen der frühere Präsident und Friedensnobelpreisträger Wałęsa. Der 73-Jährige warnte vor einem Ende der Gewaltenteilung. Demonstranten appellierten an Präsident Duda, das Gesetz nicht zu unterschreiben. Mit schrillen und bunten Kostümen ist die Christopher Street Day Parade durch Berlin gezogen. Zehntausende Menschen kamen zu der Kundgebung für die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben. Gefeiert wurde dort das neue Gesetz zur Ehe für alle, das Eheschließungen künftig auch für gleichgeschlechtliche Paare zulässt.
Es ist ein blutiger Bürgerkrieg, der in der Zentralafrikanischen Republik wütet, einem der ärmsten Länder der Welt. Ein Krieg, von dem die Weltöffentlichkeit kaum Notiz nimmt. Obwohl sich dort bereits seit 4 Jahren christliche und muslimische Milizen erbittert bekämpfen. Bei Massakern wurden tausende Menschen getötet. 1 Million soll auf der Flucht sein. Auch die mehr als 12.000 Blauhelme der Vereinten Nationen sind weitgehend machtlos angesichts dieser Gewalt. Mehrere Friedenspakte, die geschlossen wurden, zerbrachen wieder. Wie so vor einem Monat, als die Kämpfe in der Zentralafrikanischen Republik erneut ausbrachen. Unter anderem nordöstlich der Hauptstadt Bangui in Bria. Von dort berichten Caroline Hoffmann und Zach Badoff.
Bewaffnete Milizen. Sie patrouillieren immer noch auf den Straßen im Zentrum von Bria. In vielen Wohnvierteln dagegen ist niemand mehr. Die Häuser zerstört. Wer hier lebte, versuchte zu fliehen, um sein Leben zu retten. Im Krankenhaus der Stadt liegt Thomas Kologa. Wir konnten es hören, das Pau, Pau, Pau. Alle sind gerannt. Er hat es nicht geschafft, davonzulaufen und versteckte sich unter seinem Bett. Doch, dann haben sie die Matratze angehoben und mich gefunden. Sie haben mich an der Hand herausgezogen und mir auf den Kopf geschlagen. Sie stachen mit einer Machete auf ihn ein. Sein Bein wurde schwer verletzt. Die Milizen töteten seinen Bruder und schlugen seinem Sohn den Arm ab, sagt er. Mehr als 100 Menschen starben in Bria, als sich muslimische Kämpfer heftige Gefechte mit christlichen Milizen lieferten. Wer für welchen Angriff verantwortlich ist, vor Ort nicht nachvollziehbar. Sicher ist nur, im Konflikt geht es längst nicht mehr um Religion. Die Gruppen sind zersplittert, haben sich neu zusammengesetzt. Es geht um Land, Macht und Geld. Da ist der Diamantenhandel, da ist der Krieg im Land, die Warlords. Die Anwesenheit der Warlords verhindert, dass die Menschen sich frei bewegen können, dass die Leute zurückkehren. In Bria flohen 41.000 Menschen, fast 85% der Bevölkerung der Stadt. In diesem Camp kurz hinter der Stadtgrenze leben noch immer viele von ihnen. Hilfsorganisationen versuchen, für das Nötigste zu sorgen. Doch es gibt zu wenig für alle. Delphine Dakala kam nach den Angriffen mit ihren Kindern ins Camp. Wir haben nichts zu essen, sagt sie, keine Medizin. Wir leiden. Was sollen wir machen? Was sollen wir essen, fragt sie und wünscht sich nichts mehr als endlich Frieden in ihrem Land. Die katastrophalen Lebensbedingungen der Menschen in Bria. Sie stehen stellvertretend für viele Orte im Land.
Und wir kommen zum Sport, zur Tour de France, einem Wettbewerb, bei dem der Sieger kurioserweise ja immer schon einen Tag vor dem eigentlichen Ende quasi feststeht. Und so ist dem Briten Christopher Froome der vierte Gesamtsieg wohl nicht mehr zu nehmen, Julia Büchler, ne?
Ja, außer er stürzt und kommt gar nicht bis nach Paris, dann wäre er raus, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Froome kann die letzte Etappe total entspannt angehen, denn traditionell wird der Mann in Gelb nicht mehr angegriffen. Für ihn geht's nur noch ums Genießen. Heute beim Einzelzeitfahren in Marseille, da zeigte der Brite nochmal, warum er den Gesamtsieg mal wieder absolut verdient hat. Auch wenn es schwerer war als früher. Man wird eben nicht jünger, sagte der 32-Jährige.
Er muss nur noch heil das Ziel in Paris erreichen. Dann hat Christopher Froome seinen vierten Tour-Gesamtsieg sicher. Zum ersten Mal aber ohne eine Etappe gewonnen zu haben. Beim Einzelzeitfahren über 22,5 Kilometer mit Start und Ziel im eigens asphaltierten Stadion des Fußballclubs Olympique Marseille wurde der Brite am Ende Dritter, baute aber seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 54 Sekunden aus vor dem Kolumbianer Rigoberto Urán. Der Franzose Romain Bardet rettete sich als Gesamtdritter noch mit einer Sekunde Vorsprung aufs Podium. Für Zeitfahrweltmeister Toni Martin blieb die Hoffnung auf einen Tageserfolg nach dem Auftakt in Düsseldorf auch beim zweiten Kampf gegen die Uhr unerfüllt. Im schweren Anstieg zur Wallfahrtskirche Notre-Dame de la Garde verlor Martin entscheidende Sekunden beim überraschenden Sieg des Polen Maciej Bodnar, der dem deutschen Bora-Team damit den zweiten Tour-Etappensieg bescherte. Nikias Arndt vom deutschen Sunweb-Team belegte einen starken siebten Rang in Marseille.
Jetzt haben die deutschen Fußballerinnen bei der EM den ersten Sieg gelandet und trotzdem ist Bundestrainerin Steffi Jones genervt. Okay, das 2-1 gegen Italien war auch eher ein Zittersieg. Und wenn zwei Abwehrspielerinnen die Tore machen, dann ist auch klar, woran es hakt am Angriff. So wird es nichts mit der Titelverteidigung, mahnt Jones. Ungewohnt harte Worte von ihr, die aber schon wirken. Ihre Spielerinnen haben heute verbal gekontert.
Auch bei der heutigen Pressekonferenz wird noch einmal eingeschenkt. Die Kritik der Bundestrainerin zitiert. Wie bereits am Montag gegen Schweden werden auch gestern die besten Chancen vergeben. Deutschland spielt bei dieser EM nicht so souverän wie erwartet und hat dennoch Chancen, als Gruppenerster ins Viertelfinale einzuziehen. Es stellt sich die Frage nach dem Wasserstand.
Generell ist mein Glas halb voll. Weil wir haben 4 Punkte, wir haben alles selbst in der Hand. Wir können jetzt mit dem letzten Spiel noch alles erreichen in der Gruppe.
Beide Tore fallen nach Standardsituationen. Beide werden von der italienischen Torhüterin begünstigt. Erst ein Fehlgriff, dann ein von Giuliani verschuldeter und von Peter verwandelter Elfmeter verhelfen den Deutschen zum Sieg. 25 Torschüsse, Treffer aus dem Spiel heraus, Fehlanzeige.
Ich gebe der Bundestrainerin damit recht. Wenn man irgendwann keine Tore schießt und ineffizient spielt, dann kommt man auch an einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Von daher gebe ich ihr natürlich da recht, dass wir uns diesbezüglich einfach auch im Turnier jetzt weiterentwickeln müssen.
Derweil springen die Abwehrspielerinnen in die Bresche, weil die Angreiferinnen nicht treffen. Josephine Henning trägt sich äußerst selten in die Torschützenliste ein. Ihr zumindest gibt dieses Tor Selbstvertrauen und Optimismus.
Das Glas ist auch halb voll oder halb leer?
Moment. Ja. Halb voll.
Gut gekontert. René Rast ist neuer Gesamtführender in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Er legt in Moskau einen souveränen Start-Zielsieg hin. Sein Audi-Kollege Maike Rockenfeller wurde Zweiter. Und das mit gebrochenem Fuß. Titelverteidiger Marco Wittmann fuhr im BMW auf Platz 3. Erste Medaille für Deutschland bei der Fecht-Weltmeisterschaft in Leipzig. Degenfechter Richard Schmidt holte sich als Debütant gleich mal Bronze. Das war einem Deutschen zuletzt vor 16 Jahren gelungen.
Am vorletzten Tag des CHIO in Aachen haben die deutschen Vielseitigkeitsreiter einen triumphalen Doppelerfolg erzielt. Sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft war das deutsche Team erfolgreich. Den Sieg im Nationenpreis gewannen Michael Jung, Ingrid Klimke, Sandra Auffahrt und Josefa Sommer mit deutlichem Vorsprung vor Australien und Schweden. In der Einzelwertung holte sich Ingrid Klimke auf Hellbob den Titel vor Dreifach-Olympiasieger Michael Jung. Auch die deutsche Dressur-Equipe war heute erfolgreich und hat zum 37. Mal den Nationenpreis gewonnen. Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabel Werth musste sich in der Einzelwertung des Grand Prix Special überraschend Laura Graves aus den USA geschlagen geben. Jetzt richtet sich der Fokus der deutschen Reiter auf die Europameisterschaft in Göteborg Ende August.
Ja, und vielleicht müssen Sie ja gar nicht so lange warten, um zu jubeln. Hier sind die Lottozahlen. 5, 27, 37, 41, 45, 47. Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Fehlt nur noch das Wetter. Der Sommer ist heute ja vielerorts ins Wasser gefallen. Kommt er denn morgen zurück, Claudia Kleinert?
Na, Ingo, er kommt für viele zumindest annähernd zurück. Das heißt, es gibt zwar Schauer, aber nicht allzu häufig. Und der morgige Tag wird noch der schönste von den nächsten dreien. Denn danach wird es deutlich wechselhafter und kälter. Heute gab es eine ziemlich heftige Front, die von West nach Ost gezogen ist. In Berlin zu Überschwemmungen führte. Da waren sogar Bäume umgestürzt. Es hat geregnet wie aus Eimern. Örtlich fiel die gesamte Monatsmenge dort. Dahinter folgten dann heute noch so ein paar einzelne Schauer. Aber es war heute noch mal verbreitet warm. Berlin 28 Grad. Wenn Sie sehen, was jetzt östlich von uns liegt, London 19, Dublin 18 Grad, dann können Sie ungefähr ahnen, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt, nämlich dieses kompakte Wolkenband hier und dazu eben die deutlich kühlere Luft. Das heißt, jetzt in der Nacht noch aus Westen her Schauer und Gewitter. Dahinter folgt direkt eine Kaltfront, sodass es zu regnen beginnt, zum Teil sogar kräftig. Vor allem in Ostfriesland können erhebliche Regenmengen zusammenkommen bis morgen früh. Dann ein Streifen, wo es meist trocken ist und locker bewölkt. Im Osten, wo es ja richtig kräftig geschüttet hat, kann sich dichter Nebel bilden. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf 17 bis 15 Grad. Am Vormittag morgen, da gibt es dann vor allem nach Westen hin häufig Sonnenschein. Im Osten liegen noch die Reste der Front. Da regnet es auch zum Teil kräftiger. Einzelne Gewitter sind eingelagert. Im Nachmittagsverlauf wird sich das dann meist nach Nordosten verlagern. Es folgen noch Schauer. Die können insbesondere Richtung Rügen kräftig sein. Auch da kann es hier und da wieder zu Überschwemmungen kommen, Rügen und Vorpommern. Sonst scheint die Sonne häufiger und es folgen nur noch vereinzelte Regengüsse mit Blitz und Donner. Und die Temperaturen steigen verbreitet auf 20 bis maximal 27 Grad in der Lausitz. Der Wind dazu mäßig aus südwestlichen Richtungen. Montag dann nur noch im Osten trocken. Temperaturen gerade mal 20, 21 Grad, nach Osten hin noch 25 Grad. Am Dienstag verbreitet sehr nass und da kann es wieder so viel regnen, dass Straßen überlaufen.
Oh je. Naja, vielen Dank, Claudia Kleinert, für diese Aussichten. Und das war's von uns. Weiter geht's jetzt mit dem Wort zum Sonntag und direkt anschließend Inas Nacht. Und neue Tagesthemen dann natürlich morgen Abend wieder. Dann begrüßt Pina Atalay Sie an dieser Stelle. Ein schönes Restwochenende noch. Tschüss.